Heute zu Gast die Unternehmerin und Dermatologin Dr. Emi Apa sowie ihr Lebens- und Geschäftspartner Sebastian Dahlem.
Also ich würde sagen, dass der Markt, dieser Ästhetikmarkt, eine Zeit lang sehr in Verruf geraten ist, weil hast du vielleicht auch schon mal gesehen auf der Straße Menschen, die extrem unnatürlich aussehen und dass man merkt, okay, die Mimik, alles sieht ein bisschen unnatürlich aus, weil halt dieser Ästhetikmarkt so geboomt ist. Und ich würde sagen, dass wir schon sehr viel Wert darauf legen, dass unsere Ergebnisse extrem natürlich aussehen, dass wir die Menschen gar nicht verändern wollen, sondern halt ihnen einfach nur ein besseres Gefühl verschaffen.
Weil die Kolleginnen und Kollegen von Instafo, also der Jobplattform für den Tech- und Sales-Bereich, von der ich hier schon häufiger berichtet habe, mittlerweile bei uns doch groß engagiert sind hier im Podcast. Ihr hört immer wieder hoffentlich von Instafo. Deswegen habe ich die Kollegen vor kurzem aber selber persönlich kennengelernt und war wirklich sehr angetan. Sie haben mir dazu erzählt, es gibt eine neue Finanzierungsrunde in die Firma. 10 Millionen werden da investiert. Das ganze Thema wird also immer relevanter. Daher nochmal hier mit Nachdruck der Hinweis, wer Menschen sucht im Bereich Tech und Sales, denkt an Instafo. Die haben da scheinbar wirklich eine neue magische Soße gefunden, wo sie über ihre Plattform ein automatisiertes Matchmaking zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber ermöglichen. Und das ist im direkten Marktvergleich 3-mal effektiver, was die Quote von Bewerbung zu Einstellung angeht. Hilft natürlich auch, dass sie bereits über 100.000 passende Talentprofile auf der Plattform haben und dass man sehr, sehr schnell ins Gespräch kommt. Innerhalb von 48 Stunden bewerben sich die ersten Talente bei den Arbeitgebern oder man kann sogar als Arbeitgeber einer vorselektierten Gruppe an Talenten aktiv eine Nachricht schicken oder sie zum Chatten einladen, um sich noch schneller kennenzulernen und zu prüfen, könnte das passen. Also nicht nur ich und die Geldgeber offensichtlich glauben an Instafo, sondern auch mittlerweile über 1.800 Firmen, darunter O2, RTL, HelloFresh, MyPoster, viele, viele weitere. Instafo ist auf OMR Reviews bestbewertet, 4,8 Sterne in der Kategorie Recruiting-Plattform. Firmen, die nun Instafo ausprobieren möchten, sehr gerne. Ihr spart außerdem 500 Euro auf die erste Besetzung, wenn ihr euch anmeldet über Instafo mit Doppel-F, instafo.com/OMR. Zurück zum Podcast. Let's go! Go, go,
go! Herzlich willkommen beim OMR Podcast mit Philipp Westermeier.
Wir haben hier im Podcast-Redaktionsteam schon häufiger darüber gesprochen, wie viele neue Doktor-Brands es in den letzten Jahren so gegeben hat und wie erfolgreich die sind. Also die Barbara Sturm oder Dr. Barbara Sturm war ja sogar schon mal hier im Podcast zu Gast vor einigen Jahren, hat mittlerweile ihre Firma für viele, viele Millionen verkauft. Dazu gibt es Menschen wie den Dr. Tim Golücke oder es gibt Dr. Miriam Rehbein oder es gibt eben Dr. Emi Apa und noch viele weitere. Und wir wollten das näher verstehen und deswegen war es ganz passend, dass wir die Emi und ihren Mann und Geschäftspartner bekommen konnten, um uns einmal einzuführen in diese Welt der Doktor-Brands. Warum wachsen sie so schnell? Was sind sie möglicherweise wert? Und all die wirtschaftlichen Fragen, die es halt rund um neue Skincare- oder Beauty-Marken eben so gibt. Dazu kommen die offensichtlichen Produktfragen, zum Beispiel, was kann so eine Hautcreme wirklich? Ich habe auch gelernt, es macht überhaupt gar keinen Sinn, eine Nachtcreme oder eine Tagescreme überhaupt zu unterscheiden. Beide sind im Zweifel das Gleiche. War mir vorher nicht klar. Und damit direkt rein ins große Doktor-Brand-Update mit Emi und Sebastian, auf geht's.
Hi. Dankeschön, hallo. Wir freuen uns wahnsinnig, hier zu sein.
Also ihr seid sozusagen im Luxury-Dermatologie-Bereich unterwegs. Aber bevor wir dazu kommen, warum es gerade so gut funktioniert, warum generell auch Doktor Brands, so heißt es ja, die ganze Kategorie aus Deutschland so gut funktionieren. Wir hatten ja schon mal vor Jahren Barbara Sturm hier. Ganz kurz, du bist Manager vom Background her und du bist Medizinerin und hast klassische Medizin studiert.
Genau, ich habe Medizin studiert und danach noch die Facharztausbildung gemacht, also bin Dermatologin, Hautärztin.
Aber hast du im Krankenhaus gearbeitet
erstmal? Ja, also 6 Jahre eigentlich im Krankenhaus.
Das ist wild. Also das muss man wirklich sagen, weil viele, die in der Branche sind, in der Emi jetzt tätig ist, ästhetische Dermatologie, die sind direkt aus dem Studium rein. Das sind dann praktische Ärzte und wenn du dann eine Facharztausbildung hast, eine richtige Ausbildung, 5 bis 6 Jahre, da lernst du halt auch alles Mögliche. Und auch im Krankenhaus, die 24-Stunden-Dienste, 36-Stunden-Dienste, mit Notfällen umgehen. Also das ist schon...
Stimmt, das gibt's glaube ich jetzt gar nicht mehr, aber zu meiner Zeit war das normal, dass man 24-Stunden-Dienste hatte in der Dermatologie, weil man hat normal die 8 Stunden gearbeitet. angeblich 8 Stunden gearbeitet. Meistens war es ein bisschen länger und danach war man im Bereitschaftsdienst und musste dann im Krankenhaus auch übernachten.
Und Dermatologie, Notfall heißt, jemand kommt mit Verbrennungen oder jemand hat...
Genau, also allergische Reaktionen, Verbrennungen, Stichreaktionen, sowas viel.
Das war lange dann auch dein sozusagen Brot- und Buttergeschäft?
Ja, auf jeden Fall. Also ich habe, das hat mit einfach zur Facharztausbildung gehört, da muss man verschiedene Stationen abarbeiten. Und ein Bereich ist auf jeden Fall auch die stationäre Versorgung. Also es gibt ja schon relativ viele dermatologische Notfälle, auch was einem initial gar nicht bekannt ist, weil man direkt davon ausgeht, dass sie vielleicht internistisch sind. Aber zum Beispiel so eine Wundrose aus einer kleinen Stichreaktion kann ja wirklich das ganze Bein eigentlich infiziert sein und auch eine Systemreaktion hervorrufen. Und die landen dann tatsächlich in der Dermatologie. Also Dermatologie ist eigentlich so viel mehr als nur Haut, was, glaube ich, vielen gar nicht bewusst ist.
Aber dann trotzdem, ich meine, es ist ja noch gar nicht so lange her, dass du dann den Switch gemacht hast und gesagt hast, okay, ich gehe jetzt aus dem Krankenhaus raus und ich mache mich jetzt selbstständig und ich irgendwie gründe jetzt eine Luxus-Skincare-Marke. Davon träumen ja viele, aber wie kam es?
Ehrlicherweise, also ich habe damals damit, also meine Eltern waren immer selbstständig, waren Friseure, haben sich recht früh auch in Deutschland selbstständig gemacht. Ich bin mit 7 Jahren nach Deutschland gekommen und habe...
Von woher?
Aus der Türkei, aus Istanbul. Und also mit der Annahme, dass mal Bildung ein Privileg ist, war es mir eigentlich super wichtig, Medizin zu studieren, schon sehr früh. Und dann bin ich eigentlich davon ausgegangen, dass ich irgendwann eine ganz klassische Medizinerkarriere habe, im Krankenhaus Oberärztin mit einem sicheren Gehalt, weil es auch für meine Eltern immer nicht so einfach war. Und dann habe ich aber irgendwann Basti kennengelernt und der hat natürlich so ein bisschen mehr dieses Unternehmertum oder hat viel mehr so die Zahlen auch im Kopf gehabt und eigentlich hat er mir immer gesagt, komm, das musst du machen, du musst dich selbstständig machen, weil die Leute so an dir hängen und du bist so charismatisch und mach doch lieber dein eigenes
Ding. Also wir reden jetzt von deinem Ehemann, der auch dein Geschäftspartner ist, in dem du sitzt und selber, erzähl mal kurz zu deiner beruflichen Vita, also bevor heute, ihr seid jetzt ja auch beide zu gleichen Teilen an der Firma beteiligt, ihr seid beide Gründer, Gründerin, aber was hast du vorher gemacht?
Klassisch BWL studiert, Hannover groß geworden und dann im Ausland eigentlich Bachelor, Master gemacht und dann wieder zurückgekommen, in die Unternehmensberatung geschlüpft, sage ich mal. Managementberatung relativ lange, Strategieberatung und dann habe ich auch große Krankenhäuser im Nachgang für einen großen Pharmakonzern beraten. Und da hat Imi auch schon gesagt, so ey, wenn das irgendwann mal mit uns in die Selbstständigkeit geht, dann nur zu zweit, weil wir schon den Anspruch hatten, wenn wir das machen, dann anders als alle anderen. Und ich habe damals auch schon das Potenzial erkannt in den sozialen Medien und wie Imi eigentlich ankommt, sage ich mal.
Aber das heißt, du warst eigentlich bei einem Pharmakonzern dann tätig? Und hast dann aus dieser Pharma-Rolle heraus verstanden, war das auch schon sozusagen im Skincare-Bereich oder war das irgendwie...
Nur, also damals, Skincare war gar nicht so dominant, sondern es war wirklich der ästhetische Markt. Also Botox, Hyaluron, Fettwegspritze, das war eigentlich sozusagen dieses Steckenpferd, wo man sagt, so das, da kann man das Ganze nochmal neu aufrollen, wenn man über Instagram Aufklärungsarbeit leistet. Und das war eigentlich sozusagen die Eintrittspforte und Skincare hat sich daraus entwickelt und alles andere eigentlich.
Was heißt, du hast dann irgendwie überredet, sozusagen, ihr wart damals schon verheiratet oder schon zusammen zumindest?
Zusammen, ja.
Und hast du, Mensch, du hast Talent, jetzt kündige den Job im Krankenhaus, wir machen jetzt gemeinsam eine neue Skincare-Marke.
Ja.
Man muss auch dazu sagen, ich hatte immer auch ein bisschen... Also ich hatte schon immer Probleme auch mit der Hierarchie im Krankenhaus. Ich war nicht so ganz glücklich im Krankenhausleben, weil man vergisst immer, dass neben der Tatsache, dass Ärzte natürlich gute Dinge vollbringen, indem sie Menschen helfen, sind sie aber doch auch sehr strategisch aufgestellt, weil es ja auch immerhin ein Konzern ist und eine Uniklinik. Und damit kam ich mal gar nicht so gut zurecht, weil ich immer so ein bisschen meinen eigenen Kopf hatte und auch mit dieser Hierarchie, dass lauter kleine Assistenzärztinnen da vor sich hingearbeitet haben und es dann einen großen Chefarzt gab, das war immer nicht so mein Ding. Daher war es mir schon, habe ich gemerkt, dass ich super unglücklich war in dem Feld und ich habe eigentlich diesen ästhetischen Bereich immer nebenbei gemacht, weil ich dachte, das ist eigentlich nicht schlecht, wenn man das auch kann. Gerade wenn man sich irgendwann selbstständig machen sollte, könnte man sicherlich damit auch die Praxis aufwerten, sage ich mal, weil ich gemerkt habe, dass es immer mehr Trend war, auch solche Behandlungen zu machen. Und dann ist mir eigentlich ehrlicherweise aufgefallen, dass es sehr viele Menschen gibt, die diese minimalinvasiven Behandlungen machen, aber kaum Menschen gibt, die das halt wirklich sehr wissenschaftlich austragen. Und ich war ja an der Uniklinik auch in der Forschungsabteilung, habe da tatsächlich an Schuppenflechte geforscht. Und dann ist mir aufgefallen, es gibt super wenig Publikationen zum Thema, was sind eigentlich Komplikationen von Hyaluronsäurebehandlung oder Botox und wie wird man überhaupt so ein sogenannter Botox-Arzt, ne, wenn man es jetzt mal ganz klischeehaft betrachtet, und habe dann gedacht, okay, das ist eigentlich eine Riesenlücke, dass es kaum Menschen gibt, die das wirklich super seriös
Das ist der Einstieg, war dann tatsächlich gar nicht jetzt sofort die Skincare-Brand, sondern eher Botox-Ärztin zu sein und zu sagen,
oh Gott,
da,
das klingt so furchtbar.
Aber ich meine, es ist ja am Ende, du hast die Geschäftsidee gesehen oder ihr habt sie beide gemeinsam gesehen, okay, da könnte man was mehr machen und dann hast du dann gekündigt als Erster oder wer hat denn als Erster oder gleichzeitig hat gesagt, okay, jetzt machen wir hier eine Praxis auf oder wie ging es denn los?
Ja, eigentlich relativ gleichzeitig.
Ja. Dann gleichzeitig gekündigt. Man muss sagen, dass mein Vater, das heißt Nasen-Ohren-Arzt, hat damals auch schon ästhetische Eingriffe durchgeführt. Das heißt Nasen-OPs. Hat aber auch in den Anfangszügen, das war vor 25 Jahren, hat auch schon, ja, da gab es auch schon Hyaluronsäure und Botox, hat er auch schon gemacht, aber im anderen Rahmen. Und ich habe dann auch schon gemerkt, aufgrund meiner unternehmerischen Tätigkeit, Unternehmensberatertätigkeit, dass die Märkte, das Schwab wird rüberkommen. Und damals, vor 3,5 Jahren, gab es noch nie wirklich einen Arzt, der zumindest so offen darüber gesprochen hat bei Instagram. Mittlerweile ist es ja sozusagen wie Sand am Meer. Die Ärzte, die jetzt bei Instagram darüber aufklären. Und damals, da habe ich gedacht, Emi, du wirst sehr, sehr gut funktionieren. Das ist eine Opportunity.
Wann war das eigentlich, dass ihr sozusagen losgelegt? Vor 4 Jahren?
Ja, vor 3,5, ja.
Also ihr seid noch recht frisch eigentlich unterwegs.
Eigentlich schon.
Und das ist insofern auch interessant, weil ich immer dachte, gerade so größere Instagram-Accounts, du hast jetzt ja über 400.000 Followerinnen und Follower, die kannst du fast gar nicht mehr aufbauen, nur noch über vielleicht TikTok oder irgendwelche Jugendphänomene. Ansonsten ist eigentlich Instagram jetzt verteilt, war meine Wahrnehmung. Jetzt habe ich euch irgendwie fest kennengelernt, hier ein bisschen recherchiert und festgestellt, okay, krass, da ist eine Person, die es in den letzten Jahren geschafft hat, irgendwie nochmal so einen großen Account zu bauen, weil das Thema so neu war offensichtlich, also weil das Thema Gesichtsbehandlung dieser Form noch nicht richtig besetzt war.
Ja, das stimmt. Ich glaube auch, weil ich immer sehr flexibel war oder auch agil in der Ausrichtung des Accounts. Der hat schon initial angefangen mit diesen Behandlungen, auch viel tatsächlich mit Ergebnissen, die ich produziert habe. Und ehrlicherweise war es auch ein ziemliches Glück, weil ich hatte Patientinnen, die bekannt waren bei Instagram, die ich aber gar nicht wirklich kannte. Und die haben mir dann irgendwann den Tipp gegeben, also die Farina Opoku gehört zum Beispiel dazu.
Nur Lala.
Ja, genau.
Ja.
Und sie sagte dann irgendwann so, Mensch, warum machst du nicht eigentlich einen Instagram-Account? Ich würde dir da auf jeden Fall auch helfen. Und das tat sie dann tatsächlich auch. Also die ersten paar tausend Follower kamen wirklich viel durch andere Influencer, die immer wieder auf mich hingewiesen haben. Und damals war ich nicht mal selbstständig. Das wurde dann übrigens auch meinem alten Chef dann ein Dorn im Auge, dass der Account immer größer wurde, weil ich hatte dann innerhalb von ein paar Monaten plötzlich so 10.000 Follower.
Also der Oberarzt?
Damals war ich in der Schweiz, das war so der letzte Step und das war der Arzt
der Besitzer.
Der fand das gar nicht gut und dann habe ich dann gedacht, okay, ich werde jetzt bestimmt nicht den Account löschen, der läuft ja eigentlich ganz gut und dann, das war dann für mich so ein Grund, der letzte Tropfen, glaube ich, der gefehlt hat, um mich dann selbstständig zu machen, weil ich ja doch auch dadurch, dass es bei meinen Eltern in der Selbstständigkeit nicht immer gut lief, war ich schon immer sehr ängstlich und dann habe ich aber gemerkt, okay, ich kriege so viele Terminanfragen, ich kann die gar nicht alle abdecken und es macht...
Also weil Leute sozusagen von dir behandelt werden wollen, die wollen, dass du ihnen seriös auch mit dem Botox...
Ja, genau. So. Genau, und so hat der Account angefangen und dann habe ich irgendwann festgestellt, dann war es ja plötzlich ein Trend, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, aber überall gab es dann plötzlich, ich nenne die jetzt mal böse gesagt, so Spritzbuden, die aus dem Nichts aufgetaucht sind, mit lauter super jungen Ärzten, die ganz frisch aus dem Studium kamen. Und dann habe ich so, und die dann ständig so Vorher-Nachher-Bilder gezeigt haben. Und dann habe ich auch selber das als sehr kritisch empfunden. Ich glaube, das war auch viel durch Covid. Die Leute waren viel zu Hause, haben viel mehr über Behandlung oder Optimierung nachgedacht. Und dann dachte ich so, okay, irgendwie muss ich diesen Account nochmal, ich möchte da viel mehr eigentlich so diesen seriösen Aspekt zeigen. Und ich bin keine Botox-Ärztin, sondern Fachärztin für Dermatologie und habe ein immenses Wissen. Und ich könnte das da mit den Videos sicherlich auch gut rüberbringen.
Also, nochmal ganz kurz, weil ich das interessiert, ja, natürlich auch geschäftlich, ja, so Spritzbuden hast du jetzt gesagt, das sind also sozusagen Praxen, wo dann wirklich nur Botox,
ja,
gemacht,
genau,
wird. Ist das denn auch ein lukratives Geschäft für diejenigen, die das machen?
Ja, absolut. Oder was
würdest du, ja, absolut, sagen, das muss man schon sagen. Ja. Also wenn normal, sagen wir so, die Ärzte werden ja nach Tarif bezahlt, muss man sagen, im Krankenhaus. Und da liegt man vielleicht zwischen 5.500 und 6.500 Euro. Brutto plus die Dienste.
Monatsgehalt, ja.
Monatsgehalt, genau. Und wenn du das dann machst, auch angestellt, kannst du davon, ja, davon muss man sagen, wenn du das machst.
Was kostet denn eine Botox-Spritze einmalig? Ich weiß wirklich nicht.
Also man kommt auf die Zonen drauf an, aber für eine Behandlung, da sagen wir, ein durchschnittlicher Patient würde zwischen 400 und 500 Euro bezahlen, wenn der für einen Besuch.
Schuss.
Ja, das sind dann
sind mehrere Schüsse,
aber das geht relativ fix.
Und wie lange hält das dann?
6 Monate maximal.
Okay, ja. Aber das heißt, man hat dann im Jahr, wenn man das dann dauerhaft, man muss ja auch eigentlich weitermachen. Wenn man einmal, ja, anfängt, dann macht man weiter. Das heißt, man schließt quasi mit der ersten Botox-Behandlung ein Abo ab, wo man so ungefähr 1.000 Euro,
genau,
im Jahr, jedes Jahr dann bis zum Lebensende vielleicht oder so, bis zum Altersheim zumindest, hat man dann.
Und man muss dazu sagen, dass es halt auch relativ schnell gemacht ist. Also so eine Botox-Behandlung bei diesen Spritzboden dauert vielleicht, sind 15-Minuten Termine.
Ah, okay.
Das geht halt super schnell. Du kannst halt, ich denke mal, also bei uns ist es jetzt überhaupt nicht so, aber bei solchen Ketten, die sehen dann vielleicht auch 20, 30 Patienten am Tag. Entsprechend wird es auch lukrativ
und
sein.
Und das Mittel selber im Einkauf kostet auch nicht so viel, nehme ich an.
Das, es geht, kommt immer auf die, auf den Hersteller an. Es gibt verschiedene Hersteller, aber klar, das hat eine gute Marge.
Also ja, also was, wenn so ein Schuss, der Materialeinsatz ist wahrscheinlich, dann, ich hätte jetzt geschätzt, irgendwie 15, 20 Euro oder sowas. Oder mehr.
Ungefähr 20% Materialeinsatz bei den richtig guten. Das ist schon nicht wenig bei Botox.
Okay, das ist,
aber du kriegst auch aus China, ne? Du kriegst auch im Internet für 10%, 5%. Dann wird es sozusagen auch, sag ich, für die Spritzbohnen interessanter. Aber 20% ist nicht unbedingt wenig Materialeinsatz.
Und
ne? Man
kann es ja natürlich auch verdünnen und so. Das gibt es ja auch. Dann
auf
hält es sogar noch weniger, also lang. Und daher kann man die Marge da auch noch mal ein bisschen.
Aber man weiß auch gar nicht, wenn man jetzt sozusagen, wenn ich das jetzt machen wollen würde, ich habe da kaum Möglichkeiten vorab zu checken, welches Material bekomme ich, wie seriös ist der Arzt.
Ja.
Und das war am Ende so ein bisschen die Chance, die ihr gesehen habt dann. Da sozusagen euch da zu differenzieren und das irgendwie seriös zu machen, das hochwertig zu machen.
Ja, wobei ich sagen muss, ich wollte nie so eine Botox-Kette eröffnen, ne? Weil ich muss sagen, dieses Botox-Geschäft kann man ja machen nach dem Medizinstudium theoretisch. Das ist ja ein schlecht regulierter Markt, die ästhetische Welt. Und dafür hätte ich ja keine Facharztausbildung machen müssen. Die hat mich ja nochmal insgesamt, also nochmal 6 Jahre zu dem Medizinstudium gekostet. Daher war es mir schon, wollte ich immer eine dermatologische Praxis eröffnen, wo ich halt auch viel mehr anbieten kann als jetzt nur Botox.
Unseren Partner Shopify muss ich niemandem mehr erklären. Wer E-Commerce sagt, der sagt häufig auch Shopify. Aber es gibt was Neues und darauf möchte ich euch gerne hinweisen. Und zwar insbesondere für diejenigen, die hier zuhören und die schon Shopify im Einsatz haben. Vielleicht kennt ihr die Möglichkeiten von Checkout Extensibility noch nicht. Wir setzen selber auch bei OMR Shopify ein, aber ich kannte auch Checkout Extensibility nicht. Es geht dabei darum, eure Checkout-Vorgänge, wie der Name schon sagt, zu personalisieren, zu optimieren. 14 neue APIs kann man da nutzen. Es gibt verschiedenste UI-Komponenten, die man aktivieren kann, die man einsetzen kann, um einfach dort besser zu werden. Und wer also Nutzer oder Nutzerin ist und genauer verstehen möchte, was es mit diesem Checkout Extensibility, mit diesem möglichen Umsatzwachstum, das man daraus generieren kann, auf sich hat, der findet Informationen zum einen unter shopify.de/editionsdigest, also Editionsdigest, ein Wort, shopify.de/editionsdigest. Dort steht ausführlich alles aufgeschrieben, inklusive Umsetzungstipps. Den Link gibt es übrigens auch hier in den Shownotes zum Podcast. Oder ihr trefft die Menschen hinter Shopify bei uns am 7. und 8. Mai auf dem OMR-Festival und sprecht sie dort an, und zwar gerne auf Unternehmens- als auch auf Einzelhandelslösungen. Behaltet im Kopf, unter Checkout Extensibility gibt es ganz viele große neue Möglichkeiten, besser zu werden. Also alle Infos unter shopify.de/editionsdigest in den Shownotes verlinkt oder bei uns am 7. und 8. Mai auf dem Festival. Zurück zum Podcast. Okay, und dann habt ihr die Praxis aufgemacht, die erste dann in Berlin?
Ja.
Die erste in Berlin,
Im vor Westen. 3 Jahren.
Genau.
Und das ging dann im Wesentlichen los über die Influencerinnen-Beziehung, die du schon hattest, im Wesentlichen als Kundschaften, oder?
Und auch durch die Stammpatienten, die ich halt während meiner Facharztausbildung war, ich auch zwischenzeitlich in der Ästhetikabteilung, haben wir sogar Unikliniken oder auch Praxen, haben wir auch mal eine Ästhetikabteilung in der Dermatologie dadurch und klar durch viel, durch Social Media tatsächlich. Und es ist bis heute so, dass ich immer ausgebucht bin. Also ja, es ist wirklich total verrückt. Ich weiß gar nicht, wann es den nächsten verfügbaren Termin wirklich bei mir gibt. Also ich glaube so.
Ich weiß noch, damals haben wir sozusagen als Analyse, das war sozusagen so ein Projekt von mir, haben wir tatsächlich ein halbes Jahr sind wir mit dem Auto durch Deutschland gefahren. Also wir sind sozusagen aus Hamburg, wir haben in Hamburg gewohnt und haben Montag, Dienstag in Hamburg gearbeitet und sind dann am Dienstagabend nach der Sprechstunde gemeinsam nach Köln gefahren. Da haben wir uns eingemietet bei einer Ärztin und das abgerechnet bei der Honorarärzttätigkeit und haben dann Mittwoch, donnerstags in Köln gearbeitet und sind dann nach der Sprechstunde am Donnerstag 6 Stunden mit dem Auto nach Berlin gefahren, sind dann irgendwann um 0 Uhr, um 1 Uhr eingecheckt im Hotel und haben dann am Freitag in Berlin gearbeitet und dann am Freitagabend wieder zurück nach Hamburg. Das heißt, am Anfang, weil wir haben kein Geld von unseren Eltern genommen, was muss man wirklich sagen. Also
ihr habt in 3 Städten quasi Präsenzen gehabt und alle Termine, die es in den jeweiligen Regionen gab, versucht da sozusagen abzufrühstücken und dann wieder in die nächste Stadt und dann wieder die nächste Woche.
Nur die 3 Städte und dann haben wir Analysen gefahren. Wo läuft das Konzept am besten? Wo springt das am besten auf? Und haben dann gesehen, dass eigentlich unser Konzept am besten in Berlin funktioniert. Und da haben wir gesagt, da holen wir uns jetzt einen festen Standort und haben gesucht und eine Praxis gefunden und hat sich auch ausgezahlt.
Und welches war deine Rolle? Ich meine, du bist jetzt kein Arzt, sondern du hast sozusagen dann einfach die ganze kaufmännische Sache, die Mietverträge, weiß ich nicht, das aber also muss man sich vorstellen, oder gibt es noch eine besondere Sache, die dich da beschäftigt in der Zeit?
Ich glaube, bei mir war es immer so, dass ich relativ stark mit Zahlen bin und auch in der Strategie. Und damals habe ich natürlich alle Aufgaben übernommen, die dann anfielen. Also damals war ich sogar in der Rezeption. Das hätte ich jetzt, würde ich natürlich jetzt wahrscheinlich nicht mehr machen. Aber man muss schon sagen, dass wir alles von einem Pike auf gelernt haben. Also ich habe damals auch Botox eingekauft. Ich habe das Lager mit aufgestellt. Ich habe die Mitarbeiter eingestellt. Und jetzt mache ich ja viel Personalführung. Damals waren es nur wir beide. Haben dann, jetzt sind es 34 Mitarbeiter, die wir haben. Die müssen ja irgendwie geführt werden in den verschiedenen Firmen. Und dafür bin ich eigentlich zuständig und jetzt so mehr oder weniger da angekommen, wo ich immer eigentlich ankommen wollte. Und vorher war nur Mittel zum Zweck, dass wir gesagt haben, guck mal, wir müssen hier anfangen. Dann war ich sozusagen der Fahrer, der Hausmeister, alles eigentlich, da habe ich hier.
Also du hast dich sozusagen alles in den Hintergrund gestellt, damit sozusagen das Talent oder das Wissen deiner Frau erstmal strahlen konnte und erstmal den Umsatz erzielen konnte und hast du sozusagen das im Hintergrund ermöglicht. Okay, ja, verstanden. Genau. Und wie differenziert euch jetzt konkret? Also ich meine, klar, die Kommunikation ist wahrscheinlich eine andere, aber diesen Markt des Botox-Verabreichens, auf den ersten Blick, also wenn man euch jetzt sieht, dann spürt man, okay, das ist hochwertig, das ist jetzt von der ganzen Anmutung her, das Netzwerk, was ihr habt, das sieht man auch sofort, wer da mit euch irgendwie interagiert, wer dir folgt und so, dann glaubt man schon, dass das eine gewisse Qualität hat, aber jetzt rein von der Behandlung her, was ist da anders?
Also ich würde sagen, dass der Markt, dieser Ästhetikmarkt eine Zeit lang sehr in Verruf geraten ist, weil hast du vielleicht auch schon mal gesehen auf der Straße Menschen, die extrem unnatürlich aussehen und dass man merkt, okay, die Mimik, alles sieht ein bisschen unnatürlich aus, weil halt dieser Ästhetikmarkt so geboomt ist. Und ich würde sagen, dass wir schon sehr viel Wert darauf legen, dass unsere Ergebnisse extrem natürlich aussehen, dass wir die Menschen gar nicht verändern wollen, sondern halt ihnen einfach nur ein besseres Gefühl verschaffen. Ich glaube, ich habe auch mal in einem Interview gesagt, dass ich der Meinung bin, dass 90% der Behandlungen, die ich durchführe, gar nicht so direkt gesehen werden. Man sieht meistens eher erholter und frischer aus. Und ich war, glaube ich, eine der ersten Ärzte überhaupt, die auch mal über Nebenwirkungen und Komplikationen gesprochen haben von diesen Behandlungen.
Was gibt es da so für Sauerstoß?
Also, ja, man muss halt unabhängig davon, dass es halt extrem unnatürlich aussehen kann, weil es halt natürlich auch auf den Muskel drückt und man dadurch vielleicht viel mehr zum Beispiel Hyaluronsäure, da lastet einfach Gewicht auf einem Muskel und kann sich dann weniger gut bewegen und dadurch halt auch die unnatürliche Mimik. Kann es natürlich auch mal Asymmetrien geben oder auch bestimmte immunologische Reaktionen bis hin zu wirklich schlimmen Nebenwirkungen, die zwar super selten sind, aber wie zum Beispiel Gefäßverletzungen und so weiter, Verschlüssen, Gefäßnekrosen, also Gewebenekrosen. Da gibt es schon eine Menge Komplikationen, die den meisten gar nicht bekannt sind.
Ist denn heute in eurer Praxis in Berlin nach wie vor sozusagen die Botox-Verabreichung wahrscheinlich das Hauptthema? Das ist schon die stärkste Aktivität, die ihr dort habt.
Würde ich gar nicht so sagen. Klar, also Botulinum oder auch also Botox quasi und Hyaluronbehandlung gehören auch dazu. Ich würde aber sagen, dass fast eher so die Hautbildverfeinerung, also so die ganzen Laserbehandlungen, wir haben 4 verschiedene Laser bei uns in der Praxis stehen, dass die tatsächlich am beliebtesten sind.
Was kann man da dann machen?
Hautbildverfeinerung zum Beispiel, so Augenringe, Tränensäcke kann man damit verfeinern. Ah. Man kann einfach ein eveneres Hautbild erzielen.
Das muss ich ausprobieren.
Ja. So Rötungen, diese TEAs, genau. Also kleine Äderchen.
Okay. Oder bestimmte Haut, ne? Plötzlich hat man eine Warze, die einen stört, kann man irgendwie wegbekommen. Also das sind tatsächlich die Sachen, zum Beispiel gestern, wir haben bis 20 Uhr in der Praxis gearbeitet, sind dann erst los nach Hamburg. Ich glaube, ich hatte den ganzen Tag eigentlich nur Laserbehandlung und keine einzige Botox-Behandlung.
Okay.
Also Botox, klar, ich finde, wenn man es gut macht und wenig und die Patienten auch schult und sagt, nein, das ist jetzt zu viel, das würde nicht mehr gut aussehen, dann kann Botox auch tatsächlich vor allem präventiv angesetzt super gut aussehen. Aber man denkt natürlich, wenn man, also ich kann mir vorstellen, deine Zuschauerschaft sind ja auch viele Männer, dass die wahrscheinlich bei dem Podcast erst recht gar keine Lust haben zuzuhören, weil die sich denken, so eine kleine Ärztin, die da irgendwie Botox spritzt, das sieht
es ist
nicht gut
ein Business,
aus.
Ist ja ein spannendes Business. Ich, ich kann mir schon vorstellen, wenn ich da höre, wie viele Sessions man da haben kann und so.
Aber wenn man es halt richtig macht, kann es auch tatsächlich vor allem präventiv angesetzt immens dazu beitragen, dass es halt, dass man einfach ein bisschen die Hautalterung etwas aufhält.
Ja, und Botox ist natürlich erstmal, klingt hart, ne, aber wir haben natürlich auch super viel, also Radiofrequenz-Needling, ja, oder kosmetische Behandlung, wo du sagst, das mache ich ja zum Beispiel auch, ne, das ist, damit fängt man dann wahrscheinlich an. Aber tatsächlich muss man sagen, Botox am Anfang schon viel und jetzt geht es um andere Themen, also andere Themen, Laser, aber auch viele Gerätschaften, viel, dass man sagt, man achtet auf Hautqualitätsverbesserung, so zum Beispiel unter den Augen siehst du müde aus, ne? Und dann kann man da sozusagen Needling machen, andere Themen machen. Es gibt auch nicht mehr das harte Hyaluron, also Hyaluronsäure ist so ein Füllmaterial, aber dass man sozusagen mesotherapeutisch, das heißt relativ kleine Drops setzt, um die Haut mit Nährstoffen zu versorgen.
Ja, um eigentlich die Kraft der eigenen Haut zu nutzen, der Regeneration zum Beispiel. Also es gibt super viele Möglichkeiten der Biostimulation, dass man einfach nur die hauteigenen Stammzellen dazu anregt, sich schneller zu reproduzieren.
Und mittlerweile habt ihr ein zweites Standbein in Berlin, oder? Es gibt ja dieses neue Hotel Telegrafenamt, also so, ich sag mal, für mich wirkt das ein bisschen so, das Soho-Haus bekommt einen Wettbewerber, das Telegrafenamt, so ein sehr angesagter neuer Ort in Berlin-Mitte. Und da habt ihr jetzt auch noch eine Praxis oder ist das ein Studio oder wie muss man sich das vorstellen?
Das ist ein Spa. Also da haben wir vor allem, ich selber bin manchmal so überfordert von Berlin als Stadt, muss ich sagen, ist so laut und man hat kaum eigentlich einen Ort des Wohlbefindens. Und da war es uns auch wichtig, dass wir definitiv einen Raum schaffen, der Ruhe und so ein bisschen auch des Wohlbefindens ohne jenseits von Spritzen. Also da machen wir gar nichts mit Botox oder Filler. Das ist quasi ein Kosmetikstudio, sagen wir es mal. Dort haben wir eine Spa-Managerin, die und was bieten wir da an? Gesichtsbehandlungen, Körperbehandlungen, Massagen, Klangtherapie, sowas. Also okay. Es soll viel mehr nochmal um auch tatsächlich in Zukunft auch viel mehr um mentale Gesundheit gehen.
Okay, das heißt, dass das Business selber ist dann jetzt eher euer Shop und eure Marken geworden. Das heißt, ihr habt jetzt wann habt ihr damit angefangen? Also jetzt sagen, es gibt jetzt 5 Produkte von euch?
Ja, 5 Produkte, gelauncht vor 4 Monaten, aber dran sind wir schon, also schon lange.
Ja, man muss dazu sagen, was zu meinem Wachstum auch bei Instagram so beigetragen hat, war, dass ich sehr viel über Hautpflege aufgeklärt habe. So, weil als Dermatologin hatte ich natürlich das Wissen, was funktioniert wirklich auf der Haut, was ist nur ein Marketing-Gag. Kann man wirklich sich die Zellulite wegcremen und habe da auch sehr, glaube ich, provokante Reels auch gemacht, die dann auch diese Klickzahlen hatten und das Wachstum gebracht haben. Und dann haben von alleine eigentlich meine ganzen Follower dann auch gesagt, warum bringst du nicht eigentlich mal eine Creme raus, weil ich immer die Inhaltsstoffe auch sehr genau auseinandergenommen habe. Und dann habe ich tatsächlich 2019 mit Basti schon mal angefangen mit einem Labor in Italien. Damals Lippenpflegeprodukte wollten wir unbedingt rausbringen. Und weil mir aufgefallen war, es gibt kaum ein nachhaltiges Lippenpflegeprodukt, was ohne Vaseline, ohne halt quasi Mineralöle arbeitet und trotzdem gut aussieht und vielleicht noch einen Lichtschutzfaktor eingebaut hat. Und dann hat es aber damals einfach nicht geklappt, auch weil wir die Ressourcen nicht hatten. Und dann haben wir jetzt vor 2,5 Jahren nochmal mit einem richtigen Team nochmal angefangen, die Hautpflege neu zu überdenken und zu sagen, okay, wir machen alles in Deutschland und produzieren auch alles in Europa und versuchen mit der Hautpflege nicht nur eine Creme zu kaufen, die vielleicht jetzt im ersten Moment teuer erscheinen mag, sondern halt auch das Wissen gleichzeitig zu transportieren. Also ich würde sagen, was bei uns sehr unique ist, dass jeder einzelne Inhaltsstoff kann nachgelesen werden auf unserer Webseite und der wiederum ist evidenzbasiert. Also zu jedem Inhaltsstoff findet man auch Studien zu, warum die halt gut sind für die Haut.
Verkauft ihr das mittlerweile über euren eigenen Webshop und auch noch über Händler oder nur selber?
Aktuell nur über unseren Webshop und bei uns im Spa, im Telegrafenamt kann man das kaufen.
Aber als Gedanke noch, nur dass wir verstehen, der Switch von der Praxis zu den Produkten, zu den Skincare-Produkten, es ist schon so, dass wir immer eigentlich das Ganze skalieren wollten. Und dazwischen war so eine Phase, wo wir gesagt haben, die Praxis läuft super. Emi funktioniert bei Instagram einfach bombastisch. Und wenn Emi ein Jahr ausgebucht ist, kannst du das skalieren. Das war immer so der Skalierungsfaktor. Klar kannst du mehrere Ärzte in Berlin einstellen. Zurzeit 1, 2, 3. Eine ist gerade schwanger. Emi zählt mit. Das heißt 3, teilweise 4. Also so ungefähr, wir haben 200 Quadratmeter. Das ist schon das Maximum 4 Ärzte. Aber da gibt es sozusagen 2024 das wichtigste Jahr für uns. Da möchten wir uns auch nochmal vergrößern. Da möchten wir nochmal so was ganz, ganz Neues aufmachen.
Man kann es ja dann trotzdem nicht so einfach skalieren. Oder man könnte jetzt trotzdem eine in Köln oder in München oder Hamburg aufmachen.
Ne? Das war die Überlegung tatsächlich. Und da haben wir auch viele Angebote gehabt. Und das läuft super. Lass uns in 8 großen Städten einfach was aufmachen. Eine Kette, mehr oder weniger. Und haben dann aber gemerkt, die Ressource Arzt kannst du nicht skalieren. Nicht nur Emi, sondern auch andere Ärzte. Das heißt, da muss immer jemand draufsetzen, weil es da immer Wehwehchen gibt. Und Ärzte einfach von ihrem Naturell, von ihrem Naturell speziell sind, muss da jedes Mal ein Praxismanager draufsitzen, Geschäftsführer pro Standort, der das Ganze in Schach hält. Und da haben wir gesagt, das ist nicht skalierbar. Wir hatten tatsächlich einen Mietvertrag von Düsseldorf, von Frankfurt und von München auf dem Tisch gehabt, kurz vor Unterschrift.
Wenn wir bei OMR mal eines Tages groß und erwachsen sind, dann sind wir vielleicht so ähnlich oder hoffentlich so ähnlich wie das Handelsblatt. Die machen nämlich wirklich, wie ich finde, einen sehr guten Job, schon seit vielen, vielen Jahrzehnten, muss man sagen, und haben Insights, Recherchen, Updates von Startups bis hin zu DAX-Konzernen und Familienunternehmen. Alles im Handelsblatt, wahrscheinlich die erfolgreichste deutsche Medienmarke rund um Wirtschaft in ihrer ganzen Breite. Und in diesem Zusammenhang Hinweis auf das Handelsblatt Digital-Abo. 4 Wochen für nur einen einzigen Euro. Ich habe mir das angeschaut, einen Artikel gelesen über Geldanlage. Mich hat interessiert, was Sie empfehlen, wie man 100.000 Euro anlegen solle, wenn man sie hat. Das war insofern interessant zu lesen, weil Experten eingeschätzt haben, wie hoch der Aktienanteil sein soll, den man damit kauft oder welche Zinsen man erwarten kann. Also vieles drin, wenn man so Geld anlegen möchte. Aber beim Handelsblatt geht es ja nicht nur um Geldanlage, es geht um exklusive Informationen aus der Finanzbranche über die Börsen der Welt, aber halt auch zum persönlichen Vermögensaufbau. Deswegen nochmal, wer jetzt dort Neukunde ist, ihr könnt bis Mitte Juni für 1 Euro 4 Wochen Probe lesen. Alle Infos handelsblatt.com/invest. Zurück zum Podcast.
Und ihr macht auch immer alles, dass ihr alles selber finanziert. Ne? Das heißt, diese ganze Expansion, die Firma gehört bislang euch beiden. Und jetzt, auch wenn ihr jetzt sagst, lange Bestellzyklen, dann ist es auch deswegen so, weil ihr jetzt ein bisschen das Risiko scheut, weil ihr vorsichtig einkauft, weil ihr jetzt nicht irgendwie.
Ja, man muss aber dazu sagen, dass wir eine riesen Nachfrage hatten. Also wir haben schon uns super viel ausgetauscht mit anderen Leuten in dem Business und haben eine Menge bestellt, wo uns viele gesagt haben, in 3, 4 Monaten seid ihr dann ausverkauft, wenn ihr richtig gut seid. Und wir waren ja innerhalb von 24 Stunden ausverkauft.
Weil einfach Instagram so stark ist.
Ja. Und deine Marke, dein Name
ja,
dazu.
Das muss genau. man sagen. Wir konnten es ja nicht abschätzen, wie stark die Marke ist, aber wir haben geplant, laut Businessplan für 3 Monate Stock zu haben. Und das war, wie gesagt, die Hälfte war nach 34 Minuten out of Stock. Und das war sozusagen eine Pre-Sale-Phase hatten wir. Und das waren 34 Minuten sozusagen, dann war es out of Stock.
Wir reden dann aber von Tausenden von Produkten. Also ja. habt ihr dann von, ich habe jetzt hier gerade von euch mitbekommen, hier die, den Cleanser, the 10 out of the 10 Gentle Gel Cleanser. Ja. Der wird dann, was kostet der, wenn man den jetzt
42
Euro.
200 Milliliter muss ich kurz
das sagen. Ja, genau. Wie gesagt, wichtig, weil es gibt viele Produkte, genau, die haben nur 100 oder 150, muss man dann sitzen.
Ja. Genau, und hier nehmen wir was anderes, das den CPA Barrier ja. Cream. Ja. Das ist dann schon ein bisschen teurer wahrscheinlich, ne?
Das ist das teuerste Produkt mit 98 Euro. Das heißt, alle Produkte liegen in der Regel zwischen, also die Hauptpflegelinie liegt zwischen 42 und 98. Also
aber das verkauft man ja schon auch dann mehrere tausend Mal, logischerweise.
Ja.
Also innerhalb von ein paar Minuten sind dann tausende von diesen Produkten so raus.
Ich glaube halt, das ist halt so ein bisschen diese Authentizität und auch so ein bisschen, also ich habe halt die ganze Zeit über nichts anderes gesprochen als über die Wirkstoffe. Und ich bin natürlich Dermatologin und hatte vielleicht auch gerade in diesem Social Media Game eine ganz andere Kredibilität, vielleicht als andere Leute, die einfach nur was in die Kamera halten. Und weil ich den ganzen Entstehungsprozess der Skincare, dass ich im Labor stand, dass ich versucht habe, die richtige Textur zu finden, dass ich da unbedingt die Fermente einbauen wollte, weil ich die schon in der Wundambulanz entdeckt habe. Das haben die Leute natürlich mitbekommen.
Wer kauft das denn? Sind das denn vor allen Dingen jetzt Männer, Frauen, jüngere Frauen, ältere Frauen? So, was ist so eure Kernzielgruppe?
Frauen, muss man sagen. Also zuerst sind es Frauen und wir sind gerade dabei, auch unsere Zielgruppe bzw. unsere Käuferschaft besser zu verstehen. Aber es ist, man muss sagen, es ist erstmal primär die Followerschaft auf Instagram, die ist sehr...
Da sieht man ja auch die Demographics mit Leuten ganz schön. Also sind wahrscheinlich so Frauen jetzt zwischen 20 und 30 oder so? Ja, oder?
25 bis 45.
Okay, okay.
Genau. Und die kaufen das.
Okay. Und die habt ihr auch eher auch aufgebaut über andere Influencerinnen. Also ich habe jetzt gerade von Farina oder Novalana Love gesprochen, aber ich habe jetzt ein bisschen im Büro rumgefragt und dann dachten, ja, das macht irgendwie Sophie Passmann, habe ich da auch schon mal gesehen. Oder Ines Agnoli hatte mir eine Kollegin zugerufen wurde da, und vor allen Dingen ja seit eng mit Silvi Mais, glaube ich, auch befreundet, privat. Also das sind, es gibt ja schon mal einen ganz großen Kreis von Influencerinnen, die das mehr oder weniger auch freundschaftlich oder als Kundin, weiß ich nicht, für euch groß gemacht haben.
Ja, also klar, wir haben unseren engsten Kreis die Produkte auch zugeschickt, beziehungsweise haben sie teilweise auch mit getestet, also mit dazu beigetragen, dass wir zum Beispiel die richtige Textur finden und so weiter. Zum Beispiel gerade die Ines, die hat super viel Input gegeben, weil sie sich auch sehr viel mit den Inhaltsstoffen beschäftigt hat. Und dadurch, klar, ist es dann auch passiert, dass sie es auch mal in die Kamera gehalten haben oder so ein bisschen darüber gesprochen haben, dass es jetzt nicht einfach die nächste Skincare-Brand ist, sondern dass da jahrelange Forschung und Arbeit hintersteckt. Und ich würde jetzt auch meinen für, also man muss dazu sagen, klar hört sich das jetzt viele an, aber wir haben, man muss dazu sagen, wir haben wirklich alles in Deutschland beziehungsweise teilweise Packaging noch aus Italien und wir haben da extrem hochkonzentrierte Wirkstoffe drin.
Mach jetzt einfach also, mal einen Trotz-Podcast hier mal so eine Verpackung auf. Ja, gerne. Alle, die uns bei YouTube aber gucken, jetzt kleines Vorteil.
Verpackung, was sagst du?
Schon hochwertig, ne? So ein bisschen, also das, man merkt
und
schon.
Dieser QR-Code, den du siehst übrigens.
Den kannst du einscannen, okay. Dann siehst du ein Video, wie Emi dieses Produkt dir erklärt und wie du es anzuwenden hast, beziehungsweise ja. Was ihre Empfehlung ist.
Okay, jetzt habe ich hier so einen Spender. Ja. Ich drücke einfach mal drauf.
Man muss ein paar Mal jetzt, weil der ganz frisch ist, kurz, ja.
Ah ja, okay, das ist jetzt hier so.
Das ist ja. Genau.
Ich bin jetzt gespannt, Männer finden wirklich die Creme brennt, super, ne? Weil es so gut und so schnell einzieht. Wir haben auch, das habe ich auch der Community erzählt, wir haben glaube ich 20 Runden gebraucht. Also das bedeutet 20 Mal hin und her gegangen zwischen uns und dem Labor, dem Lohnhersteller, bis wir die richtige Textur hatten. Weil ich also halt,
Textur heißt du die Härte des der
genau der, die Galene quasi die ja die Wie schnell zum Beispiel die Creme einzieht. Ist das eher eine Creme? Ist es eine Emulsion? Ist es eine Salbe? So,
sollte man eigentlich, das frage ich mich hier so, unter den Augenlidern die Stelle auch stark eincremen oder lieber nicht?
Also tatsächlich schon, weil es ja die dünnste Haut ist, die wir im Gesicht oder im Körper haben. Und ich bin aber, es scheiden sich die Geister darüber, ob man wirklich explizit nochmal eine Augencreme braucht. Ich finde zum Beispiel die Creme, die ja fürs gesamte Gesicht geeignet ist, ist so mild konzipiert, hat den perfekten pH-Wert. Das kann man auch unter den Augen verwenden. Man braucht nicht speziell eine
Augencreme. Ist das euer sozusagen, es gibt ja immer so die Cash-Cows oder die stärksten Produkte. Das ist jetzt hier sozusagen diese Creme ist schon das stärkste Produkt, das 100 € Produkt, ja.
Spannenderweise, obwohl es das teuerste Produkt ist und wir davon ausgegangen sind, dass es wahrscheinlich echt lange brauchen wird, bis es ausverkauft ist. Das hat sich halt schon vorher so rumgesprochen, dadurch, dass so viele bekannte Leute das auch getestet haben oder auch unsere Community.
Welche von den ganzen Influencern hat eigentlich den stärksten Push gemacht? Also das haben wir ja von einigen schon gehört. Wer hat sozusagen, als wer hat gecremt und dann kam der allergrößte Verkaufspush oder der größte, damals Follower-Push?
Das ist jetzt bei der Skincare wirklich schwer zu sagen.
Es ist schwierig, weil wir so schnell ausverkauft waren und alle haben das ungefähr so gemacht. Und dann, als die anderen dann so eine Story gemacht haben, waren wir sold out. Und wir so, okay, dann konnten wir es ein bisschen am Traffic messen.
Aber
und es haben auch Leute das in die Kamera gehalten, mit denen wir eigentlich gar nicht so viel zu tun haben, die jetzt nicht in die Praxis kommen und so weiter. Also selbst so eine Lena Gerke, der wir das einfach zugeschickt haben, die war halt so begeistert und hat das mal in die Kamera gehalten. Also vier Leute, die wirklich überzeugt waren vom Produkt und gar nicht unbedingt mich kannten. Das war irgendwie ganz schön.
Aber das heißt, man lernt auch so ein bisschen die Mischung, heutzutage Reels machen, dann eine hohe persönliche Kredibilität und ein natürliches Netzwerk haben von Influencern, Influencerinnen, hilft auch sehr große Accounts aufzubauen, selbst heute noch bei Instagram. Also ich dachte, das sei gar nicht mehr möglich eigentlich.
Heiko hat auch neulich auf die Schulter geklopft.
Heiko, wir reden von dem Minister Instagram in Deutschland, also bei Meta tätigen, ja, sozusagen Connector und Ansprechpartner für Influencer und Influencer. Ja.
Der nutzt auf jeden Fall Emis Account als Best Practice, wenn er Vorträge
macht. Ja, das wurde uns gesagt von Freunden, dass er wohl gesagt hat, schaut mal, also ich glaube, ich habe viele Sachen, die er auch empfohlen hat bei bestimmten Workshops oder so, habe ich einfach versucht, einfach eins zu eins umzusetzen. Also, dass man zum Beispiel jeden Tag aktiv sein sollte, vor allem mit den Reels, dass gerade Reels die Reichweite bringen und nicht unbedingt Beiträge, dass Stories halt, wenn man Glück hat, nur von ein Drittel der Zuschauerschaft gesehen werden. Und ich habe dann irgendwann gedacht, okay, wie kann ich das optimieren. Ich schaffe es halt einfach nicht, jeden Tag Videos zu produzieren. Und irgendwann habe ich dann gesagt, okay, ich habe ja das Wissen, ich muss mich nicht groß auf diese Videos vorbereiten. Und habe daher gesagt, okay, einmal im Monat mache ich so einen Drehtag. Da drehe ich 30 Videos und die poste ich dann einfach wirklich jeden Tag. Es ist seither, glaube ich, auch kein Tag vergangen, wo ich kein Video gepostet habe. Ich glaube, außer zu unserer Hochzeit. Weil ich das wirklich richtig gut durchplane mit einem Redaktionsplan. Und ich lege extrem viel Wert darauf, dass unser Content auch evidenzbasiert ist. Also fast jeden Inhalt, was edukativ ist, kann man wirklich nachschauen mit einer Quellenangabe, dass ich jetzt nicht nur sage, okay, es Creme XY oder Inhaltsstoff XY ist gut für deine Haut, sondern man kann es dann direkt.
Aber du machst also private Sachen. Also es ist ja schon auch eine Mischung. Also es ist jetzt nicht, es klingt jetzt wie so ein reiner Fachaccount. Also in Wahrheit ist es doch auch schon, wenn man, ich habe es mir angeguckt, ist auch ein bisschen an eurem Leben so oder deinem Leben vor allen Dingen so teilhaben kann. Und du zeigst dich dann da, weiß nicht, im Jogginganzug auf dem Sofa und dann irgendwie Switch auf einmal im Abendkleid und so. Also es ist schon auch viel so dabei.
Ja, das kam ehrlicherweise so ein bisschen durch die Community auch viel, weil die immer wieder danach gefragt haben, okay, was macht denn so eine Dermatologin nach der Arbeit, weil meistens habe ich mich initial immer nur in der Praxis gezeigt und dann haben immer super viele Leute, wenn ich dann mal privat unterwegs war oder auch genau das, was die meisten interessiert, auch so, wie haben wir das alles aufgebaut, das hat die Leute dann schon immer sehr interessiert, vor allem auch zum Beispiel andere Medizinstudenten und sowas und dann habe ich einfach gedacht, ja, dann poste ich halt auch ein bisschen so von meinem Alltag. Und ich glaube, auch dieser humorvolle Aspekt kam mir auch immer wieder so ein bisschen durch. Und die Leute interessieren sich tatsächlich extrem auch für mein privates Leben. Hätte ich auch nie gedacht, weil ich immer dachte so, okay Leute, ich bin Montag bis Freitag in der Praxis von 8 bis 20 Uhr. Danach falle ich eigentlich nur noch tot ins Bett. Ich gehe zwischendurch noch mit dem Hund raus. Und diese paar Sachen, die ich mal einmal im Monat oder so, wo ich mal ein fancy Abendkleid anhabe, das habe ich initial immer gezeigt, weil ich dachte, das ist dann das Coole, dass man sich nur so von der hübschen Seite zeigt. Und irgendwann dachte ich so, nee, irgendwie ist das ja auch fake. Die Leute wollen ja wirklich wissen, wie es ist. Und habe dann immer mehr auch mal so ein bisschen mich da im Jogger gezeigt oder irgendwie total verschlafen in die Kamera gesprochen. Und ich glaube, diese Nahbarkeit, obwohl man ja sonst Ärzte eher so sehr entfernt kennt, hat den Leuten, glaube ich, also hoffe ich, ganz gut gefallen.
Also der Plan ist jetzt schon daraus jetzt, nehme ich an, ein großes Business zu machen, denn die Zeit ist auch scheinbar irgendwie gerade da. Ich habe jetzt häufiger gelesen von den sogenannten Doktor-Brands, also Barbara Sturm haben wir schon drüber gesprochen, aber es gibt noch, ich habe ein paar andere aufgeschrieben, die mir, warte mal, Achtung, jetzt gibt es hier Dr. Augustinius Bader, glaube ich, Dr. Tim Golücke, also alles deutsche Ärzte, also mit Doktortitel, die auf ihren Namen eine Brand gebaut haben, die teilweise jetzt international gekauft wird und irgendwie kaufen jetzt schon mal Menschen in den USA von Augustinius Bader Produkte oder von Herrn Golücke und von Frau Sturm sowieso.
Und kannst du dir vorstellen, dass das alles Namen sind, die noch deutlich teurer sind als unser Produkt?
Wirklich?
Ja, und das kaufen die Leute. Es sind ja auch gut. Also ich muss sagen, Augustinus Bader, diese Rich Cream finde ich super. Die kostet 300 Euro.
Und was macht die? Was macht die?
Also ich muss sagen, dass er erstmal ist er selber auch sehr sympathisch und gar nicht so eine öffentliche Person, aber ich habe den mal so persönlich gesehen und dann ist es, glaube ich, einfach die Textur und bei ihm natürlich auch die ganzen Promis, die das auch in die Kamera halten und dieses extreme Luxus, also diese Flasche, die mit so einem Magneten.
Aber kann die Creme de facto so einen großen Unterschied machen? Also du als Expertin sagst jetzt 300 Euro ist dann irgendwann ist dann auch too much.
Also klar, man zahlt da eher fürs Packaging auch.
Und bei Herrn Golücke?
Royal Fern heißt die Firma. Ne? Da habe ich noch nicht so auf die Inhaltsstoffe geachtet, ehrlicherweise. Aber ich kenne den von Kongressen, das ist ein super Dermatologe. Aber auf die Produkte bin ich da bisher noch nicht so viel eingegangen.
Aber das Playbook ist jetzt offensichtlich. Also ich meine, Barbara Sturm war so die Erste und jetzt gibt es schon mal eine ganze Reihe von... und ihr sagt auch, das ist so ein bisschen ein Vorbild für euch, jetzt international zu gehen und zu sagen, denn in den nächsten 1-2 Jahren wollen wir das Ding global ausrollen.
Ja, auf jeden Fall. Muss man schon sagen. Also der Trend, also Dr. Brands ist ein Trend. Der zweite wäre sozusagen so G-Beauty, also German Beauty. Vorher war es so K und J, also Korean und Japan Beauty. Und jetzt muss man schon sagen, German Beauty ist on Trend. Deswegen kombinieren wir beides.
Und endlich mal ein Thema, wo Deutschland vorne ist. Also ja, wir hören ja immer nur irgendwie AI und alles sind wir nicht so gut, erfolgreich. Und jetzt G-Beauty, aber ist ja Wahnsinn.
G-Beauty.
Und deutsche Ärzte werden auch sehr geschätzt im Ausland, muss man auch sagen.
Ja, muss man
von daher. Was habt ihr jetzt vor? Also um diesen G-Beauty-Trend für euch sozusagen zu nutzen, was macht ihr jetzt?
Also der erste Schritt wäre, dass wir rein von der Online-Brand, klar haben wir jetzt im Telegrafenamt so einen kleinen Shop, das ist schön und gut, ne? Und den wollen wir natürlich auch, also generell den Online-Store wollen wir natürlich skalieren, aufs nächste Level heben, wollen wir aber auch wegkommen, beziehungsweise irgendwo in den stationären Handel. Das heißt, das ist für 2024 steht das auf jeden Fall auf dem Plan, dass wir das ausrollen in Deutschland, Österreich, Schweiz in den stationären Handel und dass wir im nächsten Jahr...
Was wäre dann, sagen wir jetzt mal, Douglas oder nein, er nicht oder doch oder...
Zum Beispiel, also mit denen sind wir auch im Gespräch. Kein Geheimnis, die waren alle bei uns auf der Launch-Party. Also es gibt keinen, der nicht Interesse bekundet hat. Und klar müssen wir gucken, wo ist die Strategie, was ist, womit können wir uns am besten vereinen. Also klar ist es zum Schluss auch eine Zahl, eine Frage von dem Preis, der Marge, die sie nehmen. Der stationäre Handel nimmt natürlich einen Cut. Also wie viel müssen wir da abdrücken? Und was bietet uns dann der Partner? Also kann der uns auf irgendeine Bühne bringen? Bringt er uns in 100 Türen in Deutschland? Ja, Deutschland, Österreich, Schweiz, also das ist natürlich auch schon wichtig für uns.
Aber ihr wollt es auch alles selber finanzieren, ihr wollt jetzt nicht Investoren an Bord nehmen?
Muss man sagen, wir überlegen, weil tatsächlich das, was du gerade angesprochen hast und mit den Lieferzeiten, das ist so, dass diese Kapitalbindung, das heißt, man bestellt vor und sagt, du musst 50% anzahlen und du kriegst das Produkt dann erst in 4 Monaten, es sind natürlich riesige Summen, die du trotzdem erstmal dann irgendwo in der Luft hast, dann vorfinanzierst für 4 Monate lang. Es ist dann einfach ein großer Betrag, der weg ist. Und dann hast du es erst 4 Monate später, verkaufst es dann, hast es vielleicht direkt nach 2-3 Tagen, hast wieder Geld, musst dann nachbestellen. Also wenn wir einen Investor hätten, also einen großen, der sagt... Aber ihr
seid open for business. Also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass da jetzt jemand... So schwer wird es nicht sein. Also ich meine, ihr habt ja schon was vorzuweisen. Ihr habt irgendwie jetzt den ersten Meter sind gemacht. Also ich nehme an, es sind schon Millionen Umsätze da. Das ist ja schon mal mehr... Also müsste ja so sein, wenn ich jetzt gerade hochrechnen, 100 Euro, ein paar tausend Mal, jetzt, das heißt, man hat schon ein bisschen, Proof of Concept ist schon da.
Auf jeden Fall, also Proof of Concept ist auf jeden Fall da und relativ schnell war das, muss man sagen, war das sozusagen.
Aber dann darfst du nicht, oder ist es dann trotzdem schwierig, melden sich nicht so viele Investoren?
Doch.
Ja, aber jetzt die Frage, wer ist es und wer richtige Bewertung der Firma finden?
Ja.
Was, ist Firma, was denkt ihr, was aktuell eure Firma wert ist?
Ihr seid ja hoffentlich alle am 7. und 8. Mai beim OMR-Festival in Hamburg mit dabei. Das freut dann nicht nur mich, sondern auch die Kolleginnen und Kollegen von Audi. Denn unser Partner Audi bietet dort die Möglichkeit, Audi und vor allen Dingen Elektromobilität zu erleben oder zu erfahren, im wahrsten Sinne des Wortes. Ihr könnt dort den Audi Q6 e-tron, der Mitte März erst seine Weltpremiere gefeiert hat, dort kennenlernen. Ihr könnt Probefahrten machen mit verschiedensten vollelektrischen Modellen wie dem Audi Q4 e-tron. All die Fahrzeuge sind vor Ort. Um das zu machen, benötigt ihr noch nicht mal, ganz leise, ein Ticket fürs Festival. Ihr könnt einfach unter audi.de/omr schon vorab eine Probefahrt reservieren. Oder wenn ihr ein Ticket habt, dann könnt ihr zum Audi-Stand kommen in die Halle A4 und dort eine Probefahrt ausmachen. Jedenfalls kombiniert gerne eure Reise zum Festival nach Hamburg mit dem Erleben von Vorsprung durch Technik. Zurück zum Podcast.
Da gibt es ja viele Wege für nach Rom. Ja, am Ende des Tages ist sozusagen der Investor, der das Ganze dann nochmal mit einer kritischen Brille beäugt. Aber klar, also wie geht davon aus, dass es im zweistelligen Millionenbereich liegt?
Ja, also die Bewertung. Das will ich auch, das
wir haben auch, muss man jetzt auch fairerweise sagen, jetzt auch bei zum Launch auch schon Freunde gehabt, die uns unterstützt haben. Also wir haben gemerkt irgendwann, okay, das Labor möchte jetzt sofort bezahlt werden, also zu einem bestimmten Zeitpunkt. Aber da haben wir dann einfach Freunde gehabt, die uns auch schon ein bisschen unterstützt haben.
Wir hätten uns auch Geld von der Bank leihen können. Aber bei uns war das wichtig, oder wir haben uns gesagt, hey, lass uns das so machen, dass wir Leute mit reinholen, die Erfahrung haben. Nicht unbedingt des Geldes wegen, sondern weil die mit Netzwerk, mit Reichweite uns unterstützen können. Die das schon mal gemacht haben, die dann für mich als oder für uns als Mentoren, Business-Mentoren da sind. Aber auch Leute, die in der Öffentlichkeit stehen, die das dann dort publik machen. Und dann haben wir damals gesagt, wir nehmen 4-5 Leute mit rein und sind auch offen dafür, dann neue Leute mit reinzuholen, aber in einem kleinen Rahmen. Das sind dann sozusagen Wandeldarlehen, also Convertible Loans. Die werden dann erst gewandelt, wenn wir das Ganze bewerten. Das heißt, erstmal hat man Geld bekommen, man konnte Sachen damit machen und die werden auf jeden Fall kleine Anteile an der Firma haben. Und da sichert man sich natürlich irgendwo auch Verbundenheit zu einer Marke.
Was sind denn die anderen Marken am Ende jetzt von der Größenordnung her? Also Barbara Sturm, ich glaube, da gab es ja vor kurzem die Spekulationen, sie hat ja verkauft und man weiß nicht so genau für wie viel, aber sie hat, glaube ich, im Vorfeld mal gesagt, sie würde 1 Milliarde verlangen. Da haben dann auch viele, so, die ich danach mal gefragt habe, gesagt, das ist zu viel, das wird sie dafür nicht bekommen. Die Rede war, glaube ich, von so um die 100 Millionen Umsatz. Das ist dann schon zehnfache Multiplikator auf den Umsatz. Das ist schon sehr viel, aber klar, wenn man eine starke Marke hat, ist dann vielleicht die Marke, die das rechtfertigt.
Ja, also man muss schon sagen, ich schätze mal, klar liegt es in so einem dreistelligen Millionenbereich.
Der Umsatz.
Die Bewertung der oder ein bisschen der Kauf von Puig, das hier war, ne, die das gekauft haben. Ich glaube, Barbara Sturm ist natürlich, sie hat natürlich eine ganz tolle Marketingstrategie und eine Werbetrommel da angehauen. Das zählt natürlich auch nochmal dazu.
Und von den USA, ne? Sie hat das sozusagen direkt im größten Markt ausgerollt. Müsstet ihr nicht eigentlich auch bald nach USA dann gehen, um noch größere Märkte irgendwie zu bespielen?
Überlegung steht im Raum. Da haben wir auch, man muss schon sagen, wir haben eigentlich in jede Richtung schon genetzwerkt und unser Netzwerk aufgebaut. Ich glaube, wenn wir eins können, dann ist es Netzwerken. Und da haben wir auch zu Corona-Zeiten saßen wir wirklich jeden Tag, saßen wir mit anderen Leuten zusammen und das ist bei
also
uns
wir
immer
saßen
noch so.
Nicht mit denen zusammen, sondern haben Zoom-Calls mit denen gehabt, sagen wir es mal so, mit vielen Menschen.
Stimmt. Und nach Corona saßen wir mit denen zusammen. Man muss schon sagen, dass wir gucken in alle Richtungen. Also wie ist es auf dem asiatischen Markt, wie ist es im arabischen Markt und wie ist es jetzt sozusagen im nordamerikanischen Markt. Yimi funktioniert halt wahnsinnig gut, auch im arabischen Markt und auch im asiatischen. Man muss mal gucken, aber und vor allen Dingen müssen dann ja, ziehen ja dann auch andere Vermarktungsstrategien. Hier in Deutschland, Österreich, Schweiz haben wir den Social Media Account, der dann eigentlich maßgeblich das Herzstück eigentlich in der Vermarktung darstellt. Dass wir im anderen Land, wären das klassische Sachen. Da müssten wir Markteintritt, wäre dann wirklich über Ads, über PR, über Events, wirklich über andere Sachen. Aber da haben wir auch schon ein paar Best Cases. Best Cases wie Collective ist auch zum Beispiel ein Beispiel hier aus Berlin. die hier sozusagen eine Brand haben und die auch in den amerikanischen Markt gehen und das über Influencer-Marketing machen, sehr erfolgreich.
Also da braucht man schon Kapital, ne? Also ich meine, das ist irgendwie, das, was bei Barbara Sturm halt so gut funktioniert, ist, dass sie sozusagen in den USA das direkt aufgebaut hat, ne?
Ja.
Und bei den anderen, also Herrn Bader oder Herrn Gulücke, die haben das auch aus USA heraus aufgebaut oder wie ist das gekommen?
Aus Deutschland.
Aus Deutschland.
Aber trotzdem global relevant.
Ja, bei Augustinus Bader dann viel über Spaß auch. Also ich sehe die Produkte sehr viel in Spaß. Wir hatten von Barbara Schum auch, wir kennen sie persönlich, aber war auch schon mal der Vorschlag, dass wir zusammenarbeiten, zum Beispiel Produkte in der Praxis mit reinzunehmen. Auch bei Augustinus Bader, der hat auch Lust gehabt, die Produkte bei uns in der Praxis zu platzieren. Also von beiden haben die da Vertriebsnetze, die sozusagen rausgehen.
Und aber die anderen beiden, oder sind eigentlich alle, sind ja schon ein paar Level weiter vom Umsatz her. Also geht ihr davon aus, die alle auch im Bereich so von 100 Millionen Umsatz liegen? Oder?
Ich muss sagen, bei Augustinus Bader bin ich mir nicht sicher. Man muss sagen, wenn du in den stationären Handel gehst, dann drückst du ja auf jeden Fall nochmal was ab. Das ist das Tolle, dass wir sozusagen durch den Shop, alles gehört uns, die ganze Marge. Und wenn wir auch in verschiedene Spas gehen, das ist ja auch eine andere Überlegung, dass wir das, was wir im Telegrafen machen, dass wir das nochmal ausrollen und sagen, darüber kriegst du ja diese Marke, die es irgendwo in den sozialen Medien gibt, die kannst du dann wirklich testen und anfassen und die wird dann auf einmal eine Offline-Marke und gibt dann natürlich eine andere Kredibilität. Das heißt, du bist nicht nur online, sondern auch offline. Auch wenn man da ein bisschen was abdrückt, ist das schon wichtig für uns, dass wir gucken, wo passiert diese Hautpflegeserie in so einem schönen Surrounding und wo man das dann auf die Haut aufgetragen bekommt.
Ich habe gesehen, TikTok zum Beispiel, das ist der nächste große Kanal, ist noch nicht so erschlossen von euch. Also du machst da was, aber es hat nicht denselben Punch, so zumindest das, was ich gesehen habe bislang.
Das stimmt, das liegt daran, dass ich mich sehr auf Instagram konzentriere und meinen Content eigentlich für Instagram mache und das nebenbei auch dann auf TikTok oder bei YouTube Shorts hochlade und gucke, was passiert.
Aber eigentlich müsste man doch jetzt, oder?
Ja, ich bin, das ist eine große Aufgabe dieses Jahr für mich, dass ich TikTok noch viel mehr in diesem TikTok-Game bin. Ich glaube, bei mir liegt es auch daran, dass ich so viel Dinge sich organisch entwickeln lasse. Ich habe immer gar nicht so, was die sagt immer, ich bin so eher das Herzstück unserer Firma und denke mal gar nicht so viel nach, sondern mache einfach. Und er sagt mir immer, ich muss unbedingt TikTok machen, aber ich glaube, ich fühle TikTok einfach gerade noch nicht so sehr. Ich hoffe, dass das noch kommt, weil man muss halt bei TikTok auch extrem schnell sein. Und dieser vorproduzierte Content, den ich habe, dass ich den an einem Tag drehe und jeden Tag dann poste, das funktioniert leider auf TikTok noch nicht so gut. Also ich glaube, gut, man muss sagen, ich habe den Account jetzt seit 1,5 Jahren. Ich habe da auch irgendwie so 79.000 Follower oder so, aber das ist halt, ich habe gar keine Verbindung zu denen. Also zum Beispiel bei Instagram gehen auch immer mal Videos viral oder sie haben halt auch einfach ein extrem gutes Engagement. Das habe ich jetzt bei TikTok leider noch nicht. Ich glaube, weil ich leider diesen ganz schnell reproduzierbaren Content da nicht so schnell bin, auch mit Trends. Da muss ich einfach ein bisschen was an meiner Tagesstruktur ändern, um das zu schaffen.
Also die erfolgreichen TikToker, die wir kennen, die machen das halt morgens Konsum, Trendanalyse tagsüber aufnehmen, bis zu 8 TikToks und abends dann sozusagen wieder abschließen, nochmal konsumieren. Das ist der normale Alltag.
Ja, wow. So. Ja. Also die Erfolgreichen, wir kennen einige super Erfolgreiche, die machen das wirklich so, die nehmen immer an dem Tag auf so einen Redaktionsplan und das, so wie wir das machen, das ist, sagen die auch, das funktioniert da nicht, weil es ist ja jetzt gerade dann vielleicht in dem Moment ein Sound viral und da muss man den sofort mitmachen. Was eine Zeit lang für mich gut funktioniert hat auf TikTok und da habe ich, glaube ich, auch die meisten Follower bekommen, war, als sie diese edukativen Videos sehr gepusht haben. Das war eine Zeit lang so. Und dann ist es ja auch der Algorithmus, der ist auch so schnell und so wandelbar bei TikTok, da kommt man gar nicht so hinterher. Und bei Instagram, der verändert sich zwar auch ständig, aber ich habe das Gefühl, dadurch, dass ich selber auch so viel Instagram konsumiere, verstehe ich das auch viel schneller. Aber ich muss auch zum Beispiel zugeben, jetzt aktuell in den letzten Monaten bin ich jetzt zum Beispiel auch bei Instagram kurzzeitig nicht ganz so stark gewachsen, so bis Dezember und jetzt geht es wieder ein bisschen bergauf.
Wo kam jetzt der Push wieder her?
Ich habe das Gefühl, ich habe jetzt wieder so ein bisschen meine Videostrategie geändert. Jetzt funktioniert das wieder sehr gut, dass ich also immer wieder, ich bin dann immer so klein im Vordergrund und zeige immer mal wieder Bilder und Sachen im Hintergrund. Und weil das halt so schnelllebig ist und so viel in den Videos passiert, diese laufen dann wiederum extrem gut. Aber ne, so einfach nur ich in die Mitte und eine Minute Monolog halten, was ich früher gemacht habe, was in dem Zeitpunkt auch gut lief, das wiederum läuft jetzt gerade nicht mehr. Also ich analysiere dann immer, welche Videos dann auch vor allem in den Staaten bei Ärzten sehr gut funktionieren und versuche das dann immer so ein bisschen zu adoptieren.
Crazy, crazy. Und deine alten Kolleginnen und Kollegen aus dem Krankenhaus, die denken sich, was macht sie da?
Ich glaube schon, also also einige von denen, also selbst gute Freunde von mir, haben das initial schon sehr belächelt, muss ich sagen. Ich glaube auch, weil sie mich vielleicht auch gar nicht so extrovertiert kannten. Ich mich ehrlicherweise auch nicht. Das hat sich so entwickelt, weil ich mich dann irgendwie wohlgefühlt habe mit den Videos. Und dann natürlich auch Ärzte sind ja schon immer so unter sich und werden ja meistens auch so ein bisschen als Göttern weiß auf den Podest gestellt. Und ich habe ja das so sehr gebrochen, habe ja auch medizinische Inhalte sehr einfach erklärt und teilweise mich selber über andere Ärzte auch lustig gemacht, also ne, oder über mich selbst in dem Sinn, und das kam nicht immer gut an. Jetzt plötzlich machen das super viele Ärzte und ich fühle mich dann so ein bisschen bestätigt, aber eine Zeit lang habe ich schon extrem viel Gegenwind bekommen, sogar von der Ärztekammer, die so meinten, okay, was macht ihr da eigentlich, ne? Und jetzt plötzlich werde ich sogar gefragt, selbst von den Ärztekammern, ob ich denn nicht mal eine Fortbildung darüber machen könnte oder da mitwirken könnte, um andere Ärzte zu schulen, was Social Media betrifft. Also scheint jetzt auch eine immer größer werdende Sparte unter den Ärzten zu sein.
Ich meine, am Ende, wenn es jetzt gut macht, ist dann schon der Traum, man baut eine Firma auf, die dann irgendwie eines Tages für Hunderte von Millionen vielleicht verkauft wird, ähnlich wie Barbara Sturm es geschafft hat. Das wäre schon noch ein sehr großer Wurf.
Ja, das wäre schon toll.
Ja. Ich bin halt, ich muss kurz dazu sagen, dass mir ist das immer gar nicht so wichtig, ehrlicherweise auch so mit diesen ganzen Zahlen und der monetäre Aspekt. Ich finde es schon schön, dass ich bin super happy, dass ich mir nicht so viel Gedanken um Geld machen muss. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich mir denke, ich bin super zufrieden, wenn ich eine achtstellige Summe habe oder so nach dem Motto, weißt du, es geht mir eher darum, dass ich das Gefühl habe, okay, ich bewirke auch was in der Industrie oder auch gerade so bei Medizinstudenten. Und ich glaube, mein größter Traum wäre, da halt nochmal viel mehr so als Entrepreneur irgendwie mir einen Namen zu schaffen und gar nicht unbedingt, dass ich unbedingt mein Baby hier verkaufen muss. Ich glaube, Basti sieht das nochmal ein bisschen anders, aber bei mir ist es so.
Der Kaufmann, ne?
Ja.
Aber ich meine, ist denn das Produkt, jetzt wenn du sagst 100 Euro, wie kommt es zu dem Preis? Also so ein Pricing, also der eine sagt 300, ihr sagt jetzt 100. Ich meine, da ist ja eine riesige Marge dazwischen offensichtlich, aber wo kamen die 100 Euro her?
Also ich muss dazu sagen, dass ich ja mit meiner Produktmanagerin, wir haben angefangen, diese Produkte zu entwickeln und wir waren da wirklich, Basti war schockiert über uns, weil wir waren da wirklich, wir haben uns gefühlt wie in so einem so Alice im Wunderland, haben gesagt, ach ja, dann machen wir hier noch Ektoin rein und hier die Ceramide, also wirklich, wir haben super hochwertige Inhaltsstoffe, Wirkstoffe eingekauft. Und dann waren wir schon ein bisschen schockiert darüber, dass das Ganze dann so teuer wurde. Und also es ist, glaube ich, auch immer noch so, dass unsere Marge könnte sicherlich noch größer sein. Musst du irgendwie gleich mal erzählen.
Aber wir reden ja schon von 50% Marge oder sowas auf so einem Produkt, logischerweise.
Und wir haben halt extrem hochkonzentriert, also was ja unser USP ist, sind diese Fermente, weil Fermente dazu beitragen, dass die Wirkstoffe einfach noch besser die Haut penetrieren können. Und das war eine Sache, die ich in der Wundambulanz entdeckt habe und die wollte ich unbedingt einbauen. Und mir war es aber wichtig, dass die in super hoher Qualität sind und hoch konzentriert. Und das habe ich tatsächlich von einem Rohstoffhersteller in der Nähe von Berlin. Und das sind alles so Sachen, die einfach den Preis extrem in die Höhe haben steigen lassen, weil es einfach sehr unique ist. Also selbst in unserem Cleanser sind 8% Fermente drin, wo alle Leute sagen, das ist doch
also
verrückt.
Fermente von fermentiert, habe ich
irgendwie. Ja, genau, also Postbiotika. Quasi Wirkstoffe, die von lebenden Organismen produziert werden, um damit sie, also es werden quasi große Moleküle in kleinere gebrochen und dann können sie halt besser in die Haut eindringen und das nennt man dann quasi vermehrte Postbiotika. Okay, das heißt,
bei dir ist, verstehe ich, ist auch so ein bisschen so eine innerliche Geschichte und der Wunsch, anderen Ärzten ein Vorbild zu sein, Thema Selbstständigkeit und sozusagen zu zeigen, was man auch als aus der Ärztewelt kommend was eigenes bauen kann. Aber gleichzeitig, du musst dafür sorgen, dass auch am Ende funktioniert, dass die Zahlen da sind, dass irgendwie ein Investor an Bord kommt. Und deswegen sagst du, also da muss schon eine signifikante Marge auf dem Produkt sein, sonst lohnt sich das alles gar nicht.
Ja, muss man schon. Also klar, man muss sagen, dass wir haben wahrscheinlich nicht die beste Marge, weil die Produkte in der Herstellung und von den Inhaltsstoffen schon echt teuer sind, weil es hochwertige Stoffe sind. Also klar, es ist eine Diskussion zwischen mir und Imi und dem Produktmanagement, sage ich mal. Die sagen, wir müssen das drin haben. Und dann würde ich dann sagen, ey, wir übersteigen, wir kommen da eine ganz komische Margenkalkulation jetzt rein. Also das ist schon sozusagen zwischen, was können wir das Bestmögliche rausgeben und produzieren, dass wir auch eine Marge haben, damit wir irgendwo arbeiten können. Mit der Marge arbeiten wir natürlich dann, dass wir sagen, okay, wo können wir die Produkte platzieren? Wie können wir noch weiter in Forschung und Entwicklung investieren? Wie können wir vielleicht das nächste Produkt mit rausbringen, weil wir das vorfinanzieren müssen? Und da gibt es Projekte, die besonders schwierig sind, wie zum Beispiel der Sonnenschutz. Ja, das ist ein ganz kompliziertes Unterfangen. Aber auch sowas wie Reisegrößen oder ähnliches, wenn man sagt, man möchte auch sagen Produkte oder Devices rausbringen, ja, oder Masken oder sonstiges, da muss man irgendwie so ein bisschen.
Aber es klingt jetzt relativ einfach. Also ich meine, jetzt, wie du es beschreibst, wie lange bräuchte ich, wenn ich jetzt sage, Mensch, ich will jetzt auch eine neue Hautcreme machen? Ich hätte natürlich nicht die Kredibilität und wäre jetzt ab jetzt nur noch kein Mediziner, aber ich könnte mir dann auch jemanden suchen, der das für mich herstellt, könnte dem sagen, das muss da rein und dann bringe ich das als, sagen wir mal, OMR-Lotion raus. Das wäre nicht so aufwendig.
Das könntest du als so mit White Labeling sehr easy rausbringen. Also die meisten Lohnhersteller haben ja ein riesen Portfolio an Produkten, die schon fertig sind. Und dann kannst du halt sagen, ach, ich möchte da vielleicht diese ein, zwei Sachen noch ändern. Und dann kannst du auch innerhalb von 4 Monaten ein Produkt rausbringen. Aber wir haben tatsächlich alles, also diese Formeln, die wir haben, die gibt es so nicht. Die haben wir wirklich von vornherein selbst entwickelt. Deswegen haben wir auch tatsächlich sehr viel schon vorab investiert in unser Team, bevor die Produkte überhaupt rausgekommen sind. Also wir haben ja schon zum Beispiel eine Produktmanagerin oder auch eine Chemikerin und eine Lebensmitteltechnologin im Team. Die haben wir 2 Jahre aus eigener Tasche bezahlt. Ne? Okay, gedauert. Also diese Creme deswegen vielleicht auch noch, was auch den Preis erklärt, das hat schon 2 Jahre Entwicklung gebraucht.
Aber es gibt trotzdem keine eigene Produktionsfazilität mehr. Es ist alles irgendwie, also ihr habt keine Fabrik logischerweise, sondern ihr macht, lasst es auch alles zuliefern und die anderen, also das ist doch generell, glaube ich, so. Barbara Sturm war das auch so. Oder ja, die absolut. Haben alle keine eigenen. Am Ende habt ihr eine Brand und dann eine Distributionsstruktur und dann vielleicht in eurem Fall jetzt eine eigene Mischung, nicht jetzt eigene Fabriken oder irgendwie so.
Das nicht. Also das heißt, man hat immer normalerweise einen Lohnhersteller und dem würdest du einbriefen, beziehungsweise mit dem zusammen würdest du, wenn du nicht White Label machst, würdest du diese Rezepturen oder Formulierungen gemeinsam herstellen und sagen, das sollte rein und das geht dann iterativ in verschiedenen Schleifen, sodass du dann Proben bekommst, sagst, nee, das ist mir noch ein bisschen zu fettig und irgendwann hat man die Rezeptur und dann würde der Lohnhersteller dann einkaufen, die Rohstoffe einkaufen, anmixen, abfüllen und liefern zu unserem Fulfillment Center und von da wird es dann versendet und wir machen den gesamten Vertrieb und alles andere. Und klar, dass man ist dann eigentlich, jeder hat eigentlich so einen Lohnhersteller, sage ich mal. Ja.
Okay, also
und zur Marge muss man sagen, oder beziehungsweise zu den Preisen, da gibt es viele, die ich dann um Rat frage, wie man sozusagen das Pricing ansetzen kann. Also Pricing ist ein sehr, sehr wildes Thema, weil es ja irgendwo auch Positionierung ist. Ja. Ich glaube, wir haben, das muss man tatsächlich sagen, wenn ich kenne auch die anderen Margen und ich kenne auch so ein bisschen die Positionierung auch von dir genannten. Also ja, wir sind schon sehr fair. Wir sind schon sehr fair, auch wenn man so ungefähr weiß, was kaufen. Zu welchem Preis kaufen andere ein, verkaufen. Die haben natürlich ganz anderes Spielgeld. Die können ganz tolle Partys feiern und ganz große
Influencer einladen. Was hast du über den Verkauf von Barbara Sturm? Hast du da was gehört?
Noch nicht, aber wie gesagt, Verkauf auf jeden Fall, würde ich sagen, mittleres bis hohes, dreistelliges Millionen. Millionen-Ding, was da geflossen ist. Aber ich weiß auch, dass sie verkaufen wollte. Also ich weiß, dass es auch an anderer Stelle angeboten wurde. Ja, also die Firma. Ja,
also ein paar Jahre habt ihr noch vor euch wahrscheinlich.
Ja, also ein paar Jahre.
Ja. Wie gesagt, ich bin da auch, ich sehe das total als mein Baby, ne? Und ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt, also ob ich unbedingt verkaufen muss, sage ich mal. Ich finde es schon.
Also erstmal jetzt, wenn ihr dann irgendwann den globalen Markt habt, den globalen Stress wahrscheinlich und dann irgendwie kommen größere Angebote, wer weiß. Aber also ich finde es interessant, dass das jetzt da gerade so aufkommt und da so ein bisschen zu beobachten, wie ihr das macht. Also wir werden es weiter verfolgen. Ich muss mir überlegen, ob ich mal meine Augenringe vielleicht bei dir irgendwie, wenn ich irgendwann einen Termin bekommen sollte, mal gucken. Wenn die Creme allein dabei nicht hilft, dann werde ich mich irgendwie mal melden.
Aber wie gut und schnell ist sie bitte eingezogen, oder?
Sag mal. Ich habe keinen Spiegel, aber ich spüre sie nicht mehr. Also sie ist jetzt, ich habe ja gerade vor 20 Minuten wahrscheinlich hier so einen Podcast eingecremt. Jetzt
siehst du?
Alles klar.
Das ist doch Männern immer wichtig, dass sie die Hautpflege nicht mehr so spüren auf der Haut.
Das stimmt, ne? das stimmt.
Aber ich glaube, Männer sind weniger bereit, sozusagen Geld dafür auszugeben. Wenn du sagst, 98 Euro Creme, glaube ich weniger. Aber wir wissen auf jeden Fall, dass Männer das gerne benutzen. Also wir kriegen auf jeden Fall viel Rückmeldung. Oh, mein Mann hat mir meine hier Creme geklaut. Steht jetzt bei ihm auf der Seite.
Ja.
Aber ausgeben dann nicht. Aber alle
Aber das Sachen. Heißt, ihr habt noch kein reines Männerprodukt? Ne? Also
nee, ist Unisex.
Das ist ja auch nur Marketing mit Männerprodukt und Frauenprodukt, weil auf jeden Fall. Man braucht wirklich kein spezielles Männerprodukt. Genauso wie man ja nicht unbedingt eine Tages- und Nachtpflege braucht oder unbedingt eine Augencreme. Siehst du, du musst mir wirklich folgen, da lernst du auch viel.
Also das ist alles mal, also man, Tages- und Nachtprodukte ist Marketing, Männer, Frauen ist Marketing, Augencreme ist Marketing.
Ja.
Okay.
Und Cellulite wegcreme ist Marketing, ja.
Also, noch ein paar Verbraucherhinweise hier zum Schluss. Ja. Vielen Dank, dass ihr vorbeigekommen seid. Ehrlichen Einschätzungen. Und dann schauen wir mal, was in den nächsten Jahren so hier aus Berlin raus passiert.
Ja, dann sehen wir uns bald wieder.
Genau. Alles klar. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.
Wie ihr hoffentlich schon mitbekommen habt, hier oder da findet am 7. und 8. Mai eines der größten Events für die digitale Wirtschaft in Europa, kann man glaube ich sagen, statt. Und zwar unser hauseigenes OMR-Festival hier in Hamburg. 7. und 8. Mai. Wer dabei sein möchte und vielleicht gar kein Ticket kaufen möchte, aber Lust hat mitzuarbeiten, der ist herzlich eingeladen. Meine Kollegen aus dem Crew-Bereich suchen nämlich noch Hilfe, suchen Menschen, die Lust haben, Schichten zu übernehmen, mitzuarbeiten, hinter den Kulissen mitzuwirken daran, dass das alles gut funktionieren kann. Wir warten nur mal so 800 Speaker, 500 JournalistInnen und über 200 Masterclasses. Man kann das alles auch kostenlos dann sehen. Wenn man hier arbeitet, bekommt man nämlich auch ein Ticket. Man bekommt außerdem eine, wie wir finden, ganz okaye Bezahlung. 13 Euro Stundenlohn, kostenfreie Verpflegung, Crew-Merch, also OMR-Klamotten und halt den exklusiven Zutritt zu unserem Festival, aber auch zu unserem Retreat, also dem Bereich für unsere ganzen Kolleginnen und Kollegen, die mitmachen, mit ganz vielen Massagesesseln, die wir gerade bestellt haben. Wirklich zahlreichste Massagesessel und so weiter und so weiter. Am Ende gibt es sogar ein Zertifikat, wenn ihr möchtet, und eine Experience fürs Leben. Also, wer jetzt hier zuhört und sagt, okay, ich habe Bock, dieses Festival mal ganz anders zu erleben, alle Infos omr.com/crew. Und übrigens, als Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts, werdet ihr mit dem Codewort OMR24 bevorzugt berücksichtigt. Zurück zum Podcast.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.